Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul, wir sind zum letzten Mal in dieser Staffel zum Spazierengehen verabredet. Keine Sorge, können wir jetzt schon am Anfang sagen. Geht weiter, wir hören nicht auf. Aber wir haben fürs Staffelfinale, wie soll ich sagen, etwas sehr Praktisches und Nützliches dabei.
Ein Leib- und Magenthema für uns beide und ein Thema, was wirklich jetzt alle, die uns hören, auch betreffen wird, und da sind wir jetzt zeitlich auch genau gut in der Zeit, nämlich es steht ein Großereignis an, ein fantastisches Himmelsspektakel am 12. August. Wir reden von der Sonnenfinsternis, die in Spanien, so viel sei schon mal verraten, unter anderem in Spanien total sein wird, aber in Deutschland und im deutschsprachigen Raum zumindest hochprozentig. Also unser Thema heute, Sonnenfinsternis am 12. August.
Ja, und da sind wir beide natürlich der Finsternis ein bisschen verfallen. Und es wird nicht die erste sein, die wir versuchen zu beobachten. Bei mir, ich muss immer mal überlegen, ringförmige, totale, ich glaube Nummer 9.
Ich du hast, glaube ich, mehr. Ja, ich habe bisher, glaube ich, 13 totale und 2 ringförmige.
Ja.
Genau, also wir haben beide auf jeden Fall Finsterniserfahrung und ungezählte Partielle kommen noch hinzu, kommt ja immer wieder vor. Ja, da sind wir schon direkt am Thema, wie oft es vorkommt. Also ich glaube, mindestens 2 Finsternisse global gesehen, Sonnenfinsternisse, muss es totale oder 4 ringförmige passen in ein Jahr. Also es ist so, die Häufigkeit von Finsternissen ist eigentlich größer, als man denkt. Und damit müssen wir jetzt erstmal einen kleinen Schritt zurücktreten und sagen, wie eine Finsternis überhaupt entsteht. Dann wissen wir nämlich auch, wie häufig die sind. Eine Finsternis, eine Sonnenfinsternis kann es nur bei Neumond geben. Aber nicht bei jedem, Susanne.
Genau. Denn man könnte sich ja vorstellen, dass es Sonnenfinsternisse doch eigentlich bei jedem Neumond geben könnte, wenn man sich überlegt, so als grundsätzliches Ding, das man sich merken sollte. Eine Sonnenfinsternis entsteht dann, wenn der Mond, der Neumond, sich vor die Sonne schiebt. Aha, dann müssen also Sonne, Mond und Erde in dieser Reihenfolge in einer Linie stehen. Der Mond zwischen Erde und Sonne.
Und ziemlich genau auf einer Linie in einer Ebene.
Und das mit dem ziemlich genau ist der Knackpunkt, warum es nicht jedes Mal passiert. Denn sonst könnte man ja denken, naja, also der Mond steht mit der Sonne zusammen am Taghimmel. Das ist doch jedes Mal bei Neumond so. Also einmal im Monat, einmal alle 29 Tage. Nee, die Mondbahn ist gegen die Erdbahn um ungefähr 5 Grad geneigt. Das heißt, normalerweise, in den allermeisten Fällen,
verfehlt
der Neumond nördlich oder südlich die Sonne.
Er zieht also oberhalb oder unterhalb der Sonne vorbei, unbemerkt, und dann taucht er irgendwann als Sichel am Abendhimmel wieder auf, als Neumondsichel.
Genau, und dann hatten wir keine Sonnenfinsternis. Es muss also so sein, dass der Mond auch noch genau in der Bahnebene der Erde steht. Also die Mondbahn, ein großer Kreis, schneidet ja die Erdbahn, ein noch größerer Kreis, in 2 Punkten oder die projizierte Erdbahn an den Himmel. Die sogenannte Linie der Ekliptik. Ekliptik ist die Linie, die scheinbare Sonnenbahn am Himmel. Und die heißt auf astronomisch Ekliptik, weil das vom griechischen Wort für Finsternis kommt. Das ist sozusagen die Finsternislinie.
Eklipsen.
Und da muss der Mond auch stehen. Also die Mondbahn muss die Ekliptik schneiden. Das tut sie an 2 Stellen. Und also jeder Kreis schneidet jeden anderen Kreis 2-mal. Und das macht also die Mondbahn und die Erdbahn auch. Und Wenn diese beiden Schnittpunkte, die also ungefähr 2 Wochen auseinander liegen, wenn einer von den beiden genau an der richtigen Stelle ist, so dass die direkte Verbindungslinie Sonne-Mond-Erde eben da ist und genau die den Mond vor die Sonne führt, dann haben wir eine totale Sonnenfinsternis. Und auf der anderen Seite, wenn es da klappt, wenn die Reihenfolge also andersrum ist, wir also in einer geraden Linie Sonne-Erde-Mond haben, dann haben wir Vollmond. Und wenn es dann eben wieder mit der Geometrie klappt, mit dem Schnittpunkt dieser sogenannten Knotenlinie, dann haben wir Mondfinsternis.
Genau.
Vielleicht sogar total.
Und da muss auch mindestens 2-mal im Jahr muss der Mond da durch, denn es ist ja nur nicht nur genau der Punkt, wo es eine Linie ist, sondern drumherum hat man ja so ein bisschen Luft. Also das ist ja alles so ein bisschen abstrakt. Ich stelle mir da gerade mal so vor, ich nehme mal so 2 Gymnastikreifen, wie man früher sagte, so Hula-Hoop-Reifen. Die tue ich jetzt ineinander und verkippe die gegeneinander. Dann sehe ich diese 2 Schnittpunkte. Im Idealfall halte ich die beiden Reifen da auch dran fest. Und in der Nähe dieser beiden Schnittpunkte, da wächst der Abstand zwischen den beiden Reifen ja erstmal nur langsam. Das heißt, es könnte ja auch sein, so in der Nähe dieser beiden Schnittpunkte, dass da so der Neumond oder auf der anderen Seite der Vollmond sich aufhält. Tatsächlich ist das so etwa ein 33-tägiges Fenster. Wenn man jetzt weiß, dass der Mond so alle 29,5 Tage zu seiner gleichen Phase, seinem gleichen Anblick zurückkehrt, sei es von Neumond zu Neumond oder von Vollmond zu Vollmond, dann kann man sich gut vorstellen, dass in so ein 33-Tage-Fenster 2 Vollmonde und ein Neumond passen oder 2 Neumonde und dazwischen ein Vollmond. Ist nicht so häufig, aber es kann tatsächlich passieren, dass man eine nicht ganz so günstige Sonnenfinsternis hat. Dann kommt da eine Mondfinsternis dazwischen, die ist dann auch meistens total. Und dann nochmal eine partielle Sonnenfinsternis.
Oder es geht auch andersrum. In der Nähe von der totalen Sonnenfinsternis hat man fast immer mindestens eine, manchmal sogar 2 nicht totale Mondfinsternisse.
Und übrigens genau das passiert jetzt wieder. Also es muss immer mindestens 2 Finsternisse in diesem Fenster geben. Wenn eine Sonnenfinsternis da ist, muss eine Mondfinsternis vor oder nachher sein. Wenn eine Mondfinsternis da ist, muss mindestens eine Sonnenfinsternis vor oder nachher sein. Ob man die jetzt sieht, wo man gerade ist auf der Welt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wir sagen jetzt erstmal nur ganz global auf ein Jahr gerechnet. Nur das ist ein wichtiger Unterschied, muss man im Kopf behalten. Jetzt übrigens ist es tatsächlich so, dass der Sonnenfinsternis am 12. August 2026 eine Mondfinsternis, eine fast totale Mondfinsternis am 28. August folgt. Die wird am Morgenhimmel beobachtbar sein und je weiter man da im Westen Deutschlands ist, umso mehr wird man davon mitkriegen, wird schon wieder hell, der Mond geht schon wieder unter. Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben, es folgt auf die Sonnenfinsternis auch eine in Deutschland beobachtbare Mondfinsternis.
So, ja, nicht Klammer ganz zu. So spektakulär.
immerhin.
Ja. Aber immerhin, morgen ist immer nicht ganz so nett wie abends.
Ja.
Aber
man
das
muss den Wecker stellen.
Man muss den Wecker stellen, aber man kann was sehen und so in der Morgendämmerung ist ja vielleicht auch ganz interessant. Ja. Also lohnt sich auch, aber unsere Sonnenfinsternis ist natürlich das spektakulärere Ereignis. Ja,
während man eine Mondfinsternis immer da sehen kann, wo der Vollmond zu sehen ist, und das ist ja per Definition mindestens die Nachtseite der Erde und noch ein paar Stunden mehr, also mindestens die Hälfte der Erde kriegt, wenn eine Mondfinsternis passiert, diese auch mit. Der Mondschatten, der auf die Erde geworfen wird, ist viel kleiner. Und dass es auch noch eine totale Finsternis wird, da muss der Mond auch der Erde ein bisschen näher sein, dass er die Sonne ganz abdecken kann. Das heißt, die Zone, wo man eine totale Finsternis sieht, die ist ja viel kleiner. Also ist es auch im Grunde ein bisschen schwieriger, so eine Sonnenfinsternis zu erleben. Da muss man dann im Zweifel häufiger reisen. Sonst, ich glaube, man muss so 400 Jahre warten, bis wirklich mal der Schatten des Mondes eine totale Finsternis zu einem an seinem Ort kommt, wenn man den nicht verlässt.
Im Mittel muss man das bestimmt. Und das manchmal gibt es Orte, die auch total Glück haben, weil die zweimal innerhalb von ganz kurzer Zeit eine totale Sonnenfinsternis mitkriegen. Das war vor einigen Jahren die mittlere USA.
Die 2017 und 2004, wir haben sie beide gesehen und am zweiten Mal haben wir sie am Knotenpunkt, am Schnittpunkt gesehen, in Chester, Illinois.
Ja, wo die tatsächlich T-Shirts verteilt haben, wo drauf stand, nicht once in a lifetime, normalerweise, ne, alle 400 twice. Jahre, twice in a lifetime, zweimal im Leben. Ja. Und diesmal ist es zwar nicht unbedingt der Schnittpunkt, aber diesmal trifft es zweimal innerhalb von einem Jahr Spanien. Dieses Jahr und nächstes Jahr. Einmal Nordspanien, dieses Jahr Südspanien, nächstes Jahr.
Das ist dann der 2. August 27.
Aber diese Finsternis hat eine Linie, also ein Bereich, Zentrallinie nennt man das, wo sie am besten zu beobachten ist, wo sie am tiefsten, wo sie sozusagen am totalsten ist, der hat einen ganz interessanten Verlauf. Der fängt an der sibirischen Küste an, geht fast über den Nordpol, dann über Grönland und Island.
Also ist so ein kleines bisschen Island, so Reykjavik, so gerade, so der Westen Islands. Ja. Island wird so gestreift.
Dann kommt der Atlantik. Ist viel Atlantik und dann geht sie in Nordspanien an Land und endet am Ballermann.
Tja, am Ballermann. Ja, ausgerechnet. Das weiß man auch schon länger. Solche Finsternisse sind ja lange im Voraus zu berechnen. Und das ist dann so die Frage, wer da überhaupt noch in der Verfassung ist, dem Geschehen wachen Sinnes, ich sag's mal ganz höflich, zu folgen. Aber es ist tatsächlich so, die Sonne wird sehr tief stehen, die geht fast unter, so circa 2 Grad Höhe, das ist so ein Daumenbreit, über dem rechnerischen Horizont. Ja, und wenn man jetzt ganz fromm ist und sagt, ich gehe lieber zur Kathedrale von Palma de Mallorca, da wird man leider Pech haben. Da ist die Sonne schon hinter der Topografie hinter den Bergen verschwunden. Man braucht tatsächlich, weil die Finsternis in Spanien abends stattfindet, da reden wir so von in Sommerzeit gerechnet 20.26 Uhr bis 20.30 Uhr, wo je nach Standort die Totalität, also die Komplettverfinsterung eintritt, da ist die Sonne schon ziemlich tief und da spielen Berge, Gebäude und das alles spielt schon eine deutliche Rolle. Muss man schon genau wissen, wo man hinguckt. Also allein Palma de Mallorca, die Innenstadt tut's nicht. Gegenüber der Strand Arenal, da wo dieser berüchtigte Ballermann ist, da tatsächlich ist die Sonne noch so gerade zu sehen. Da gibt's dann so Schattenberechnungstools, die man wirklich braucht, wenn man nach Spanien fährt.
Genau, also ich habe das auch vor, in Spanien zu sein. Ich gebe es zu. Und zwar aber in Nordspanien. Da ist der Sonnenstand noch ein kleines bisschen höher, 6 Grad, 7 Grad oder so über dem Horizont. Aber auch da wissen wir wollen da auf der Hochebene sein, dieser zwischen Leon und Burgos. Aber auch da wissen wir, dass wir da doch schon 1-2 Tage vor der Finsternis sein wollen, um zu gucken, wo man denn hingeht, wenn es denn keine Wolken und auch keine Waldbrände gibt, was in Spanien durchaus eine Gefahr sein kann. Und in Nordspanien sind Wolken auch durchaus möglich. Genauso wie bei uns natürlich, wo es genauso abends ist. Also für uns, ich kenne die Zeiten für Bochum natürlich am besten, geht die Sache um 19.17 Uhr los.
Da küsst der Neumond die Sonne sozusagen, er schiebt sich dann langsam davor. Ja. Genau. Das beginnt ja immer eine Finsternis. Eine Finsternis hat ja immer eine partielle Phase, egal ob sie irgendwann mal total wird oder wenn der Mond ein bisschen weiter weg ist und nicht ganz die Sonne abdecken kann, gibt es ja auch den ringförmigen Fall. Übrigens auch in Spanien, Januar 2028. Spanien kriegt quasi ein Triple. Und ich meine das gar nicht mal fußballmäßig.
Wer weiß.
Und Spanien kriegt also 3 Sonnenfinsternisse in vergleichsweise kurzer Zeit ab. Und die dritte davon ist ringförmig. Und von diesen 3 genannten Finsternissen wird aber diese jetzt im August 2026 die für den deutschen Sprachraum hochprozentigste sein. Wir werden erst in Jahrzehnten erst wieder solche Bedeckungsgrade erleben. Also es ist auch, wenn man nicht reist, das ist sowieso mit der Reiseplanung, wäre es jetzt arg spät, da ist alles seit Jahr und Tag ausgebucht und das wird da mal spontan hinzufahren, weiß ich nicht, ob man das unbedingt empfehlen sollte jetzt noch unserer werten Zuhörerschaft. Aber wer zu Hause bleibt, wird mit Bedeckungsgraden im hohen 80%-Bereich belohnt. Und wenn man so im Südwesten Deutschlands wohnt, so Schwarzwald-Lahr, da kommt so von Bregenz eine Linie, die dann bis über Mons in Belgien bis zur belgischen Küste geht. Südwestlich von dieser Linie ist die Finsternis sogar 90%-ig. Ja.
Wir kratzen bei uns im Ruhrgebiet an den 90%. Da kommt immer ein bisschen drauf an, was man meint. Das ist bei einer so tiefen Finsternis aber fast egal. Man könnte ja die Größe einer Finsternis so beschreiben, und das ist auch die definierte Größe. Wie viel vom Sonnendurchmesser wird bedeckt? Und das sind für Bochum 89, irgendwas Prozent.
Das ist so quasi die Eindringtiefe des Mondrandes auf dieser sichtbaren Sonnenscheibe. Ja. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und andererseits kann man aber auch sagen, ich definiere eine Finsternis dadurch, wie viel Fläche bedeckt wird von der Sonne.
Genau, die Fläche.
Das ist aber was anderes. Die Fläche ist natürlich weniger. Weil, wenn man sich so vorstellt, kann man sich, glaube ich, ganz gut klar machen. Man stelle sich mal vor, der halbe Durchmesser wäre weg. Also der Mond würde bis zum Sonnenmittelpunkt vorrücken. Dann ist natürlich nicht die halbe Fläche weg. Der Mond ist ja rund. Und aber bei einer so tiefen Finsternis wie dieser macht das kaum was aus. Das sind 87%. Also es reicht, damit es merklich dunkler wird. Aber das Maximum ist bei uns um 20.11 Uhr, um 11 Minuten nach 8. Also so 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten vor Spanien.
Ja, während der Tagesschau.
Während der Tagesschau, da erreicht die Bedeckung ihr Maximum. Sie endet um 21.03 Uhr, aber um 20.59 Uhr ist bei uns schon die Sonne untergegangen. Das heißt, die Sonne geht unter und ist noch so ein kleines bisschen angenagt in dem Moment. Der Mond hat sie, bis sie untergeht, aber im Wesentlichen schon wieder freigegeben. Allerdings ist die Höhe über dem Horizont, und das ist für uns, glaube ich, relativ typisch, 6 Grad im Maximum. Ja. Also merke, wer beobachten will, mache das so ähnlich wie in Spanien, aber auch in Deutschland. Guckt euch mal den Horizont an, in der Richtung, wo auch ein paar Tage vorher die Sonne schon untergeht. Das kommt ja in etwa hin. Das ist nördlich vom Westpunkt. Und gucken Sie mal, dass ein freier Horizont da ist.
Das ist ganz entscheidend. Also man muss wirklich gucken, dass man die Sonne auch sieht. Da gab es ja tatsächlich einen entscheidenden Test, denn wir sind ja jetzt schon wieder nach der Sommersonnenwende, und dann gibt es ja immer einen Breitengrad am Himmel nach der Sommersonnenwende, der einem genau gleichen Breitengrad am Himmel, einer Koordinate vor der Sommersonnenwende entspricht. Das ist so spiegelbildlich. So zweimal im Jahr hat die Sonne so mittags den gleichen Stand über dem Horizont, den gleichen Höchststand und auch den gleichen Stand im Westen dann natürlich, wenn sie Richtung Untergang geht. Und das war Ende April. Ende April stand die Sonne genau so, wie sie am 12. August stehen wird. Und da konnte man so eine Art Generalprobe machen, überall, wo man sie sehen will.
Da war es auch super klar. Das war so auch schon ziemlich warm, aber auch insbesondere sehr, sehr klar, so dass da viele Tests stattgefunden haben. Manche Sternwarten haben halt auch entdeckt oder wussten das wahrscheinlich auch vorher, dass es bei ihnen kein guter Standort ist. Man muss darauf achten, dass es geht. Ansonsten ist man enttäuscht oder fängt hektisch an, eine halbe Stunde vorher zu suchen. Und das ist ein bisschen zu spät. Also vorbereitet sein.
Aber einen Tag vorher kann man ja wirklich schon gucken.
Klar.
Da ist der Sonnenstand ähnlich. Die Sonne verliert ein bisschen an Höhe, minimal vom 11. auf den 12. August. Und da kann man sich mal in Ruhe schon angucken, wo wird denn so nach 19 Uhr und dann vor allem in der entscheidenden Phase nach 20 Uhr die Sonne noch zu sehen sein.
Ja. Und dann braucht man natürlich bei uns immer eine Sonnenfinsternisbrille. Weil auch 10% der Sonnenfläche, die noch freigegeben sind, immer noch richtig hell sind. Das heißt, da kann man nicht mit dem bloßen Auge reingucken. Also man kann sich nicht dazu zwingen, wenn man mal zufällig am Himmel zur Sonne guckt, guckt man sofort wieder weg, weil das total unangenehm ist und dann passiert nicht viel. Aber
wir blinzeln automatisch. Also im Grunde muss man diesem Reflex vertrauen. Wenn es uns blendet, wenn es zu grell ist, gucken wir weg. Macht doch keiner. Dann gucken wir weg. Das muss man natürlich unbedingt auch beachten. Im Grunde ist das wie eine ganz normale ein Erleben der Sonne, wie wir es ja aus dem Alltag kennen. Da gucken wir ja auch nicht direkt rein und zwingt euch nicht dazu, reinzugucken, um Himmels Willen. Ja.
Genau, also da ganz vorsichtig sein und dann natürlich auch die übliche Warnung, wenn ihr ein Fernglas habt oder sogar ein Fernrohr. Man guckt niemals, noch weniger als mit dem bloßen Auge, aber absolut niemals mit einem optischen Gerät direkt in die Sonne. Das fokussiert ja das Sonnenlicht nochmal.
Also, wie ein Brennglas.
Also das scheidet völlig aus. Es gibt die Möglichkeit, eine Projektion zu machen. Da ist der Paul ein großer Experte.
Ja, also was, großer Experte. Naja, also meine Lieblingsbeobachtungsmethode für die Sonne ist, ich nehme mir ein kleines Teleskop. Und am Ende des Teleskops, da wo man das Okular reinsteckt, ist dann so ein Winkelspiegel, so ein, nennt man Zenitprisma oder ist einfach so ein 90-Grad-Spiegel, der das Licht zur Seite lenkt und dann kommt da ein Okular rein und das Licht, wenn ich dann das Teleskop auf die Sonne richte, ich darf natürlich auch nicht mit dem Sucher direkt reinschauen, sondern ich gucke dann, wann ist der Schatten am kleinsten oder wann wirft der Sucher so einen kleinen Lichtpunkt auf ein Blatt Papier. Und dann decke ich den Sucher ab, dass da keiner der Umstehenden aus Versehen reinguckt. Und ich achte auch darauf, dass niemand aus Versehen durch das Teleskop guckt. Da muss man wirklich wie ein Luchs, wenn man Gäste hat, aufpassen. Und dann lässt man das Licht der Sonne durch das Teleskop einfach hindurchfallen. Das kommt dann am Okular raus, viel zu grell, niemand guckt rein. Aber wenn ich mit einem Blatt Papier, einem Klemmbrett, so als Projektionsfläche, so einen Meter dann 50 Zentimeter, Meter, wenn ich da weit genug weggehe, sehe ich auf einmal ein wunderbar projiziertes Sonnenbild. Das stelle ich dann scharf und dann können alle Umstehenden auf dieses Blatt Papier gucken, sehen das projizierte Sonnenbild ganz prächtig und wie dann die Sonnenflecken da sind. Wir haben im Moment ja noch eine relativ aktive Sonne, da kann man dann beobachten, wie dann, wenn die Finsternis fortschreitet, wie sich der Mondrand dann auch solchen Sonnenflecken nähert und je nachdem, wie gut das Teleskop ist, erkennt man sogar, dass der Mondrand keine ganz glatte Kurve bildet, sondern so ein bisschen gezackt ist. Da sieht man sogar das Profil von Mondbergen am Mondrand. Das ist auch toll zu sehen. Und erst wenn die Finsternis total ist und die Sichel ganz schmal, dann endet natürlich so eine Projektion. Dann genießt man dann durch das direkte nach oben schauen, so eine Sonnenfinsternis, oder man fotografiert dann durch ein Teleskop. Aber auch nur in den Phasen, wo wirklich keine Sonnenoberfläche mehr sichtbar ist, sondern der Mond die Sonne perfekt abgedeckt hat.
Genau, und dazu kommt es ja bei uns in Deutschland nicht. Aber trotzdem lohnt sich das Hingucken, partiell, weil es halt die tiefste Finsternis, die beste, die, wo man am meisten merkt, dass es dunkel wird, ist bis zu der nächsten, die in Süddeutschland total ist, bis 2081, glaube ich sogar.
September 2081, genau, die dann so in Konstanz, so ganz in Süddeutschland dann total sein wird. Es gibt noch eine interessante Linie, auf die ich hinweisen möchte, nämlich wenn man schaut so auf diesen Karten, ich nenne mal eine Webseite, eclipsewise.com. Ja. Das geht zurück auf den leider verstorbenen, wunderbaren Finsternisexperten Fred Espenack, der uns also ein Füllhorn an Vorausberechnungen hinterlassen hat. und auf dessen Seiten kann man sich vor- und zurückklicken über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte an Sonnenfinsternissen und kann sich dann mit wenigen Mausklicks dann auch eine Google-Karte jeweils aufrufen, wo man für einen beliebigen Ort, wo man steht, die Zeiten sind dann meistens in Weltzeit UT, das ist dann 2 Stunden Differenz, muss man 2 Stunden addieren zu unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Da kann man sich für jeden Standort den Bedeckungsgrad und die genauen Zeiten, wann kommt der Mond da an und wann ist das Maximum der Finsternis, ausrechnen lassen. Und da gibt es eine interessante Linie, die läuft so ungefähr von Göteborg bis Lissabon. Da liegt Deutschland fast vollständig rechts unterhalb dieser Linie, südöstlich. Nur ein paar Inselchen im Norden Schleswig-Holsteins, Nordwesten Schleswig-Holsteins liegen auf der anderen Seite. Ein Teil der Niederlande liegt nordwestlich davon. Da wird man im Prinzip die Finsternis komplett verfolgen können. Sie endet, bevor sie untergeht. Das Maximum, während sie untergeht, wird erreicht in einer Linie, die läuft so von Lettland durch Österreich.
Ich glaube, Wien liegt da drauf.
Wien liegt da drauf. Ja, Wien. Die haben das Maximum bei Sonnenuntergang. Das wird natürlich spektakulär aussehen. Die haben auch noch ein bisschen mehr Prozent als wir hier in Nordrhein-Westfalen. Und dann haben die tatsächlich eine Sonnensichel, die am Horizont aufsetzt. Und das ist natürlich spektakulär. Und da kommen wir wieder zurück zu der Frage, wie beobachtet man das? Denn normalerweise, wir kennen das doch von Sonnenuntergängen. Wir haben doch alle in unserem Leben schon mal die Sonne am Horizont gesehen und haben nicht blinzeln müssen,
das
weil
ist
die Sonne
eine echt
sehr gedämpft
Frage.
War. Ja, was sollen wir den Leuten jetzt raten?
Ist total schwierig, da ja. jetzt was zu raten, weil das wirklich ein Fall ist, der so oder so ausgehen kann. Bei unserem Referenztag im April, wo wir von uns aus natürlich auch geguckt haben und festgestellt haben, dass man auf dem rechten Viertel unserer Treppe durch eine Lücke zwischen den Bäumen, die so, es geht irgendwie, aber wir sind kein guter Beobachtungsort am Planetarium bei uns.
Ja, ja. Man
sieht die Sonne tatsächlich, aber vom größten Teil des Grundstücks nicht.
Ja.
Da war es sehr, sehr klar. Da hätte man in die 6 Grad hochstehende Sonne nicht reingucken können. Das wäre deutlich zu hell gewesen. Wir kennen natürlich auch so diesige Tage, wo das dann, wenn die noch weiter in Richtung Sonnenuntergang sich dann leicht zum Beispiel durchaus gehen könnte. Das kann man ja ehrlich nicht vorhersagen.
Kann man nicht.
Ob das jetzt klar ist oder nicht. Wir können auch nicht so richtig vorhersagen. Normalerweise, wenn die Sonnenfinsternis zu Ende ist oder wenn sich der Mond vor der Sonne wieder zurückzieht, dann wird es wieder heller.
Ja,
aber jetzt geht die Sonne ja in Richtung Sonnenuntergang. Ja. Wird das wirklich wieder heller? Das kommt wahrscheinlich auf die Lage von Dunst und flachen Wolkenbändern am Horizont und all sowas an, das man einfach nicht wissen kann. Das macht die Sache spannender. Mhm. Also wirklich richtig interessant, vielleicht auch für Fotografen. Aber man kann nur wiederholen, eher auf der Seite der Vorsicht irren. Und ansonsten, wage ich zu sagen, verhaltet euch so wie bei anderen Sonnenuntergängen auch.
Ja, wenn es zu hell ist, nicht reingucken. Einfach, das ist im Grunde der Rat, den man geben kann. Wir übernehmen keine Garantie und keine Haftung hier für Experimente, die irgendwer meint, machen zu müssen. Also bitte eigenverantwortlich und mit großer Vorsicht an das Thema herangehen. Safety first, wie es so schön heißt. Die Sicherheit geht immer vor. Und was wir natürlich wissen, ist, dass genau am Horizont jedes Himmelsobjekt durch 40 Mal mehr Luftmasse hindurchgehen muss, als wenn ein Objekt im Zenit steht. Das ist die sogenannte Extinktion. Das heißt, die Sonne, wenn sie untergeht, wird automatisch gedämpft. Das ist ein Faktor 40. Jetzt ist so eine Sophie-Brille, die man hat, wenn man die benutzt, sollte man übrigens weder damit rumlaufen, weil man sieht nichts, man kann stolpern, noch sollte man irgendwie und zweitens muss man natürlich gucken vorher, ob die beschädigt ist. Und wenn man mit einer unbeschädigten Sonnenfinsternisbrille, wie es sie im Fachhandel gibt, schaut, oder wie man sie vielleicht noch von einer früheren Finsternis hat, dann dämpft man das Sonnenlicht um einen Faktor 100.000. Das ist der Faktor. Das kann jetzt für eine am Horizont stehende Sonne zu viel des Guten sein, dass man dann gar nichts mehr sieht. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Und wenn man jetzt fotografiert, die meisten Kameras, außer die Spiegelreflex, wo das Licht ja wirklich durchkommt, dass man in einen Sucher guckt und dann wird man von echtem Sonnenlicht getroffen. Da ist größte Vorsicht geboten. Ansonsten fällt das ja auf einen Chip und man blickt letztendlich auf einen Monitor. Hinten an der Kamera oder selbst diese kleinen Sucher sind ja bei den Systemkameras ja auch letztendlich Monitore, ist elektronisch. Da kann dem Auge jetzt nichts passieren, da könnte höchstens der Chip Schaden nehmen. Besser als der Chip als das Auge. Also damit könnte man mit kurzen Belichtungen vielleicht was probieren. Ich meine wirklich kurze Belichtung, wenn die Sonne noch hell ist.
Wie ist das eigentlich, apropos, das tut vielleicht dem Innenleben der Kamera nicht gut, auch wenn es meinem Auge nicht schadet, wenn, es haben ja viel mehr Leute ein Feldstecher, ein Fernglas, als ein Teleskop. Kann man auch durch ein Fernglas projizieren oder schmilzt das?
Das ist ähnlich wie bei einem Teleskop. Je nach Okular würde ich da im Dauerbetrieb auch vorsichtig sein. Und wenn das Sonnenlicht so auf die Seite des Okulars fällt, kann da schon was brutzeln. Also bitte auch da, ich nehme zum Beispiel so zur Projektion ein ganz einfaches orthoskopisches, also keine verklebten Linsen zum Beispiel. Das wäre noch ein wichtiger Hinweis. Im Prinzip kann man auch mit dem Feldstecher projizieren.
Aber macht's nicht stundenlang?
Macht's nicht stundenlang. Warnung? Also zum mal gucken, projizieren heißt also nicht durchgucken, dass das ganz klar ist.
Unter gar keinen Umständen.
Das müssen wir jetzt immer wieder betonen. Nicht, dass wir hier irgendwie an irgendeiner Stelle unseres Podcasts missverstanden werden. Das möchte ich wirklich ausschließen nach Wissen und Gewissen. Also am besten nehmt ihr auch nicht beide Feldstecherseiten, sondern eine deckt ihr ab mit einem macht da irgendwas vor, irgendeinen Deckel, vielleicht ist da sogar ein Frontdeckel, Objektivdeckel, den ihr vorne drauf macht oder macht da irgendwie was davor, eine Pappe, die ihr mit Klebeband ordentlich befestigt, so und das und den anderen Tubus des Fernglases, da muss man dann wieder nach der Methode des kleinsten Schattens gucken, stützt den irgendwo auf, den Feldstecher oder auf
nimmt besser ein Stativ.
Stativ. Da gibt's ja manchmal sogar Klemmen, Adapterklemmen oder irgendwelche, sogar größere Ferngläser haben sogar so ein Gewinde, wo man es dann an ein Stativ sogar befestigen kann und dann nach der Methode des kleinsten Schattens guckt, wenn der Schatten des Fernglases am kleinsten ist, dann wird durch das Ding hindurch auch das Sonnenlicht irgendwo fallen und das bringt ihr dann in den Eigenschatten des Fernglases. Der ist allerdings klein und das fällt gerade hin. Deswegen wäre die Frage, ob man um das Fernglas rum oder man macht es irgendwie mit halb geschlossenen Rolllade irgendwie sowas und dann auf der Fensterbank, dass man irgendwie das projizierte Bild in einen Schatten bringt, dann ist das deutlich kontrastreicher.
Ja, und da in dem Sinne gibt es natürlich noch die ganz einfache Möglichkeit.
Die billigste Art von allen. Die Lochkamera.
Ein Schuckertorn. Ja. Die Lochkamera.
Genau. Das ist wirklich, man bohre ein Loch in eine Pappe und halte dieses Stück Pappe einfach mit genügendem Abstand von einem weißen Blatt Papier und dann fällt das Licht hindurch und man sieht ein Sonnenlicht. Das machen übrigens auch die Schlitze von Rollläden. Oder das machen ein Blätterdach.
Bäume,
ein
Blätterdach. Blätter.
Ein Sieb. Ein Sieb macht das. Oder der Bezug eines Stuhls. So, wenn das so ein Baststuhl ist oder so ein Ratternstuhl, ja, da überall, wo so kleine Lücken sind, ergeben sich dann kleine Sonnenbilder nach dem Loch. Kameraprinzip. Und sogar die Form spielt keine Rolle, ob das Loch jetzt rund ist, eckig oder dreieckig. Es ist tatsächlich, es steht ein rundes, blasses, einigermaßen erkennbares Sonnenbild, wo man aber die Phase, wenn die Sonne hell genug durchscheint, erkennen kann.
Ja, und
in der Projektion. Wenn, also auch da nicht direkt durchgucken. Nochmal der Hinweis, auch wenn es nervt.
Klar. Und um das Bild ein bisschen kontrastreicher zu kriegen, ist halt Schatten gut. Deswegen vorhandene Kiste ist gar nicht schlecht. Schuhkarton oder auch größere Kiste, auf die Rückseite der Kiste ein weißes Blatt, wenn die nicht von vornherein weiß ist. Und dann kann man da ja auch an den Vortagen mal ein bisschen mit experimentieren. Dass man, und das runde Bild, das man dann auf der anderen Seite des Lochs sieht, auf der Rückwand der Kiste, das ist wirklich ein Sonnenbild. Wie auch unter Bäumen. Das ist eine richtige Abbildung. Mhm. Das wissen manche Leute gar nicht, dass das wirklich, diese Sonnentaler sind wirklich Abbildungen der Sonne.
Ja, ja.
Und das wird dann so richtig deutlich und schön, wenn man dann die fortschreitende Sichelgestalt sehen kann. Das ist ganz einfach.
Das ist die absolute, kann jeder ausprobieren. Die sicherste und
ist eine tolle,
Low-Cost.
ist eine tolle Sache mit Kindern auch. Und das ist sehr, sehr
kostet
zu empfehlen.
Kostet nichts und ist also auch pädagogisch wertvoll, sag ich mal. So, aber wenn jetzt der Worst Case eintritt und ja, 12. August, da klingelt so ein bisschen, es war ja ein 11. August, nämlich 1999, da gab es eine hochprozentige Sonnenfinsternis bei uns, die war dann bei uns über 90% und in Süddeutschland sogar total. Vielleicht erinnern sich einige noch. Und es war aber ein absolutes Wetterlotteriespiel. Und,
total.
Und wenige Orte in Süddeutschland hatten die passende Wolkenlücke, wo es dann geklappt hat. Das kann uns ja jetzt auch wieder passieren, auch wenn die Finsternis von kurz nach 19 Uhr bis Sonnenuntergang dauert. Das sind ja dann mindestens so anderthalb Stunden. Hat man ja die Chance, dass es zwischendurch vielleicht mal aufklart. Es kann aber auch regnen. In Spanien nicht so wahrscheinlich, aber man weiß es nie. Und was kann man empfehlen? Wir haben natürlich das Thema Internetstreams noch.
Genau. Und da lohnt es sich besonders auf einen hinzuweisen. Es gibt viele. Also wenn man sucht, wer streamt die Finsternis, wird man sicherlich alles Mögliche finden. Es haben sich aber in Deutschland alle Astronomen, und alle Astronomen heißt drei große Organisationen. Das ist die Astronomische Gesellschaft, der Verbund der Forschungsinstitute. Das ist die Gesellschaft der deutschsprachigen Planetarien, der Dachverband der Planetarien. Und das ist die Vereinigung der Sternfreunde. Die Vereinigung
die VDS, die Amateure.
Der Hobbyastronomen. Und die haben sich alle gemeinsam zusammengetan, um einen Livestream zu erstellen, der sehr, sehr gut vorbereitet ist. Ich bin da auch in dem Organisationskomitee und wir nennen ihn die Sendung und sind schon heftig beim Machen.
Sehr gut.
Der wird laufen von 19 Uhr bis 21 Uhr so ungefähr. Kann jeder zugucken. Und der enthält Erklärungen zur Sonnenfinsternis natürlich, die zum Teil auch ein bisschen vorproduziert sind, nochmal sagen, wie kommt sie zustande, ein bisschen was, warum interessiert uns die Sonne, kommt auch vor. Also was erforschen wir an der Sonne noch? Aber dann vor allen Dingen natürlich die ganze Zeit von verschiedenen Orten, einer wird schon klaren Himmel haben, ein eingeblendetes Bild, wie die Finsternis fortschreitet.
Mhm. Von verschiedenen Standorten.
Von verschiedenen Standorten, ein paar Schalten zu unterschiedlichen Standorten in Deutschland, Live-Schalten. Aber
auch in der Totalitätszone.
Und aber auch nach Spanien. Island ist wahrscheinlich schwierig, aber bestimmt auch nach Spanien. Also das steht auch schon fest, sodass man in dem Stream dann auch eine Übertragung der Totalität sehen wird. Und dann, wenn sich das Ganze so zum Ende neigt, gibt's noch ein paar Hinweise auf die nächste Nacht. Denn das ist eine Neumondnacht, muss ja sein. Ne? Ich finde es dann immer beim Neumond statt.
Perseiden.
Die Nacht der Sternschnuppen, direkt im Anschluss. Da gibt es dann auch noch mal eine kleine Einführung, weil man gleich weiter beobachten kann.
Das Gute ist ja, glaube ich, in Deutschland ist der Höhepunkt der Finsternis, bevor es in Spanien total wird.
Ungefähr eine Viertelstunde vorher. Deswegen kann man auch in Deutschland beim Maximum der Finsternis einfach mal vor die Tür gehen, sich einen guten Ort aussuchen und was gucken und den Stream dann weitergucken, um die Totalität aus Spanien zu sehen. Also ich glaube, das ist ein ganz schönes Angebot, das auch Volksstandwarten und Planetarien aufgreifen werden, das aber auch jeder natürlich wahrnehmen kann.
Ich habe noch einen Hinweis so als Planetenfan. Also eine Abdeckung von über 80%, das macht ja auch den Himmel deutlich dunkler. Übrigens merkt man auch schon, wenn man dann einfach sieht, dass das Licht fahler wird, die Schatten schärfer. Also all das, was man bei einer totalen Finsternis ja dann auch erlebt, bevor es total wird, das erleben wir ja auch schon. Das ist ja ganz großartig. Wir merken, die direkte Sonneneinstrahlung auf der Haut ist weniger. Die Sonne wird von einer flächigen zu einer punktförmigen Quelle. Dann sieht man sogar die Schatten der eigenen Haare auf einmal. Das Licht wird merkwürdig fahl. Das sieht man schon. Und dadurch wird man mit großer Wahrscheinlichkeit bei klarem Wetter, wenn man mal die Sonne dann so hinter einem Baum abdeckt oder mit der Hand abdeckt wenigstens oder hinter einer Hauskante, wird man linker Hand, so eine gute Handspanne am ausgestreckten Arm nach links, die Venus, den Abendstern Venus, am Taghimmel schon sehen können. Während der Totalität sieht man natürlich dann die Venus sowieso ganz hell und deutlich. Da wird es zwar nicht nachtdunkel, dafür ist das immer noch zu hell, aber man sieht erfahrungsgemäß ja helle Sterne und Planeten. Aber immerhin, die Venus ist so hell im August, dass wir die ohne weiteres mit bloßem Auge werden, linker Hand der Sonne, ein gutes Stück links der Sonne, am Taghimmel schon im Westen werden sehen können.
Genau, und das ist auch eine schöne Chance. Also insgesamt ist das so ein richtig besonderes Ereignis, das sich echt lohnt. Aber dem Wetter und den Bedingungen am Horizont sind wir alle gleichermaßen ausgeliefert. Da können wir nichts dran ändern. Wir können uns nur darauf einstellen. Und dabei haben wir euch hoffentlich geholfen.
Ja. Ich hoffe ja, und viele aktive Leute von Volksteinwachten werden natürlich schon lange geplant nicht in Deutschland bleiben und in Spanien sein. Deshalb ist die Frage, ob eine nächstgelegene Volksteinwacht überhaupt was macht. Gibt es eine zentrale Seite, wo man sich noch informieren könnte?
Es gibt eine zentrale Seite von Finsternisveranstaltungen, wo wir auch schon draufstehen. Allerdings haben wir nur wenige Plätze und keine guten Beobachtungsbedingungen. Also wir sind kein gutes Ziel. Aber diese Seite hängt zusammen mit Lange Nacht der Astronomie. Also wer Lange Nacht der Astronomie sucht, findet da eine zentrale Webseite, wo inzwischen nur knapp 20 Veranstaltungen, glaube ich, deutschlandweit auch schon draufstehen. Und also, da kann man nachgucken und da findet man dann natürlich auch, ganz wichtig, den Link zu der besagten Sendung. Die muss man ja auch finden können. Also da gibt es natürlich einiges.
So, jetzt haben wir, glaube ich, alles Wissenswerte und Sagenswerte zu der Sophie, dass wir nichts vergessen haben. Da haben wir lange drüber gesprochen. Es gibt aber eben auch viel zu sagen. Wir wünschen euch viel Glück, viel Erfolg. Nächste Chance dann für Spanien. August 2027 und in Deutschland dann ein nicht ganz so gut wie diesmal, dann aber eher so um die Mittagszeit, also zu einer günstigeren Zeit. So, wir wünschen euch, egal wo ihr seid, viel Freude an diesem Himmelsschauspiel und ein tolles Erlebnis, zu dem wir hier hoffentlich beigetragen haben. Ist eine lange Folge geworden, trotzdem werfen wir noch einen Blick hinter die Schlagzeilen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, now for something completely different, um es mal mit Monty Python klassisch zu sagen. Aber es gibt trotzdem auch hier einen Bezug zur Erde, nämlich zu dem Meeresboden. Und es, ich konnte es kaum glauben. Im Meeresboden wurde ein Nachweis entdeckt über eine extreme Explosion in den Tiefen des Weltalls, die allerdings mindestens vor 100 Millionen Jahren stattgefunden hat. Susanne, was ist es?
Ganz genau. Das sind ganz genaue Untersuchungen, so genau wie man sie bisher noch nie machen konnte, von einem Team von Physikern aus Dresden und aus Australien. Und das, was die untersucht haben, waren solche Bruchstücke von diesen manganhaltigen Krustengesteinen aus der Tiefsee. Diese Mangankrusten kann man aus der Tiefsee rausholen und die wachsen ja ganz, ganz, ganz langsam, also irgendwie Millimeter pro Jahrhundert oder so. Und die zeichnen dadurch auf, was auf die Erde heruntergeregnet ist, was eingetragen worden ist auf die Erde durch ihr super langsames Wachstum, wie so Schichten, also wie Baumringe, nur viel, viel, viel länger. über einen viel, viel längeren Zeitraum. Und da wurde jetzt durch ganz genaue Untersuchungen herausgefunden, dass es offenbar so einen kontinuierlichen Zustrom gibt von ganz, ganz wenig, ganz, ganz geringen Mengen an radioaktivem Material, und zwar an Plutonium, was ja eigentlich ein Element ist, das im natürlichen Periodensystem gar nicht vorkommt, das aber in der Natur doch erzeugt wird. In solchen besonderen...
Aber unter ganz extremen
unter
Bedingungen.
Unter ganz extremen Bedingungen, nicht in einer normalen Supernova.
Das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Also wenn man so an galaktische Explosionen denkt, die vielleicht, wenn sie nah genug an der Erde sind, sogar Folgen haben könnten, dann könnte man ja an eine Supernova denken.
Die kennt man auch.
Das feurige Ende eines massereichen Sterns. Ja.
Die kennt man auch. Die haben auch ihre Spuren hinterlassen in diesen Mangankrusten. Das ist ein bestimmtes Isotop, also eine bestimmte Variante des Eisens, Eisen 60. Die hat man da auch gefunden. Und die weist auf Supernova, aber schon länger. Die weist auf Supernova-Explosionen hin vor so zwei, wahrscheinlich vor 1 bis 2 Millionen Jahren.
Das also hat, gar nicht so lange
das her. Das hat da auch seine Spuren hinterlassen.
Aber die ist viel älter und viel heftiger.
Aber das hier ist viel älter und ist offenbar so ein Eintrag nach und nach gewesen, wo man jetzt natürlich sagen könnte, dann wissen wir doch gar nicht, wann der war. Aber da kann man, einmal weiß man, wie lange es dauert, bis nur noch die Hälfte von diesem Plutonium da ist. Das dauert 80 Millionen Jahre. Und dann gibt es noch ein anderes Element, das heißt Curium. Das hat man nicht gefunden. Und das hat eine kürzere Halbwertszeit. Das ist also schon ganz zerfallen. Das würde in diesem Prozess auch erzeugt werden. Und daraus kann man schließen, das eine ist nicht mehr da, das ist schon weg.
Es sehr älter sein als die Halbwertszeit oder die Zerfallzeit von dem Jahr.
Und das andere ist noch da, das hat eine Zerfallzeit von 80 Millionen Jahren, das reicht noch. Und dadurch kommt man darauf, dass es diese Explosion vor 100 Millionen Jahren oder mehr gegeben haben muss, was dann auch Zeit genug ergibt, um das alles schön zu durchmischen und so nach und nach auf der Erde dann anzuliefern, was das ist, was man sieht.
Aber
was war das?
Was kann denn das gewesen sein? Was eine Explosion ist, die vielleicht sogar länger angedauert hat oder vielleicht das Material auch dann irgendwie auf eine ganze Weile auf die Reise geschickt hat. Also klär uns auf, was ist es?
Genau, also das eine Explosion, mindestens eine, aber möglicherweise nur eine, die entweder ein Gammastrahlenausbruch war oder eine ganz besondere, seltene Art von Supernova, die nur bei einer von 1000 Supernova zum Einsatz kommt. Mhm. Oder, was auch sehr gut sein kann, eine Verschmelzung von zwei Neutronensternen. Das ist vielleicht sogar das Wahrscheinlichste.
Jetzt kommen wir der Sache näher. Das ist also was ganz Exotisches.
Was vor so langer Zeit stattgefunden hat, dass das Material sich inzwischen in diesen interstellaren Wolken ganz gut durchmischt hat und ebenso nach und nach auf der Erde ankommt über einen tatsächlich langen Zeitraum. Aber das Ergebnis oder das Ereignis selber,
das ging ganz schnell. Das ist doch so ein Schirp, was man dann im Gravitationswellendetektor hat. Dieses, wenn so auch zwei schwarze Löcher so.
Also wer weiß, Sekunden. Und das hat heute noch Spuren hinterlassen. Und
dabei entstand Plutonium und das wurde dann eben nicht mit Lichtgeschwindigkeit, aber mit extrem hoher Geschwindigkeit in alle Richtungen rausgehauen.
Zunächst mal mit extrem hoher Geschwindigkeit in der Explosion rausgehauen. Wir haben ja inzwischen auch in fernen Galaxien ganz selten solche Verschmelzungen von zwei Neutronensternen beobachtet. Und
die war aber in unserer eigenen Galaxie natürlich.
Die muss in unserer eigenen Galaxie natürlich gewesen sein und über Jahrmillionen hinweg hat sich dieses erzeugte Material dann mit den interstellaren Staub- und Gaswolken vermischt. Und
irgendwann kam diese Welle an Material.
Und die Welle aus Material kam dann irgendwann an. Die reden in ihren Proben über wenige Atome, die sie untersucht haben.
Also Welle ist da sehr relativ.
Welle
aber so
Spuren
davon haben es auf den Meeresgrund geschafft, in die Manganknollen. Zeugnisse einer großen kosmischen Explosion. Und wenn das jetzt Gammastrahlen gewesen wären, was wäre, also du sagst, seltene Supernovae, zwei Neutronensterne und die Gammastrahlen, was könnte das gewesen
sein? Gammastrahlenausbruch ist auch ein supermassereicher Stern am Ende seines Lebens, so eine sogenannte Hypernova.
Ah, es waren also zwei verschmelzende Neutronensterne wahrscheinlich, die es dann bis in die Manganknollen geschafft haben. Ja, dankeschön. Damit sind wir am Ende der 10. Folge von Staffel 9, Staffelfinale. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns regelmäßig und immer wieder hören. Und noch größeren Dank an alle, die uns liken und weiterempfehlen. Das ist ganz toll und wir danken euch dafür. Und wir werden zurückkommen mit neuen Themen. Es gehen dem Weltall nie die tollen Dinge aus. Das ist das Erfreuliche. Wir haben selber schon ein paar Ideen und ihr wahrscheinlich auch. Also schreibt uns. Und es wird natürlich auch immer wieder die Gelegenheit geben, uns auch mal live zu erleben. Da kann man sich schon mal den 7. Januar, ist ein Donnerstag, 2027 notieren. Da werden wir im Haus der Springmaus sein. Und da werden wir auch live dann Fragen wieder beantworten. Okay, dann in diesem Sinne, viele Sternstunden, alles Gute.
Genau, alles Gute und bis zur nächsten Staffel, beziehungsweise, damit euch nicht so langweilig wird, wir haben auch zwei Folgen, die wir live aufgenommen haben, mit der wir euch die Wartezeit aus dem Planetarium ein bisschen verkürzen möchten. Ansonsten, klares Wetter bei der Finsternis und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.